Ja, ich finde es schon ein Job, ja. Ich bin immer ganz froh, wenn Leute mich einer Lüge überführen. Das ist gut zu wissen, irgendwie bis jetzt habe ich irgendwas falsch gedacht. Das ist doch gut. Das hilft. Ich möchte mit euch einen Bibeltext mehr angucken und das tut mir leid, in der Mitte geht es um Sex, aber es wird heute nicht um Sex gehen. Ja? Aber es ist halt das Beispiel, an dem das hier entwickelt wird und deswegen muss das dann irgendwie mal zwischendurch erwähnt werden und so, ne? Nur von vornherein. Also wollte ich das jetzt gleich mal so sagen. Also für alle, die sagen, oh nee, also ne, heute Morgen ist mir so gar nicht nach dem Thema, ne, das als Warnung so vorweg. Aber es geht nicht um Sex, es geht um Freiheit und um alles, was irgendwie rund um das Wort Freiheit irgendwie so drin ist. Und nächste Woche mache ich auch nochmal irgendwie weiter und hoffentlich schaffe ich die Hälfte von dem, was mir jetzt noch die letzte Viertelstunde noch alles zugeflossen ist, hier noch reinzukriegen. Gut, also 1. Korinther 6, Paulus. Paulus, von dem wir wissen, dass er keine Ahnung von Sex hatte, also er hat nie eine Frau gehabt, hat auch nie einen Mann gehabt, ist Single gewesen Zeit seines Lebens, aber war Gemeindepraktiker durch und durch und wusste, dass das Thema natürlich bearbeitet werden muss, da kommt man ja nicht drum rum. Aber er fängt eigentlich mit einem anderen Thema erstmal an. 1. Korinther 6, Abvers 12. Da sagt er, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Und die Kommentatoren zu dieser Passage sind sich ziemlich einig, mit mir übrigens einig, dass dieses alles ist erlaubt, dass das so eine stehende Redewendung gewesen ist in der christlichen Szene. Ah. Klingt das wie ein Motto für Christentum? Alles ist erlaubt? Ja, das ist cool, ne? So, also tatsächlich scheint, also es ist ganz viel spricht dafür, das könnte man auch an anderen Stellen aufzeigen, dass Paulus hier ein Zitat aufgreift. Und das kann natürlich unsere Übersetzung nicht wiedergeben, weil in den Übersetzungen, die wir haben, in den Originalen, wir haben die Abschriften von Originalen, in diesen Abschriften von den Originalen, da gibt es keine Zeichensetzung. Es gibt nur einfach den fortlaufenden Text. Und die Zeichensetzung, die müssen wir uns immer denken. Kommt da Anführungsstriche rein oder nicht? Kommt da Doppelpunkt rein oder nicht? Oder irgendwie sowas. Und dieses alles ist mir erlaubt. Also selbst hartgesottene Kommentatoren, da gibt es wirklich einige, glaubt es mir, sagen, wahrscheinlich ist das doch ein Zitat. Also das klingt nicht, wie als wenn Paulus das jetzt einfach mal so raushauen will. Es könnte sein, dass Paulus mal darüber gepredigt hat, dass Paulus mal irgendwann vorne stand in Korinth und gesagt hat, alles ist mir erlaubt, dann hat er darüber gepredigt. Und das, wie das so häufig ist, die Leute hören eine halbe Stunde Predigt, am Ende bleibt nur ein Satz übrig. Und dieser Satz, der wird dann irgendwie in der Gemeinde zum Freibrief für alles. So, ne? So ungefähr muss man sich das vorstellen. Jetzt geht Paulus also auf diesen Satz ein, alles ist mir erlaubt. Und jetzt geht er weiter und sagt, aber nicht alles ist nützlich. Ne? Das klingt so ein bisschen wie wenn Eltern ihren Kindern sagen, du kannst dir alles wünschen. Ne? So, ihr wisst, wie es weitergeht. Ne? So vom, also alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Also die beiden Abers, die Paulus hier bringt, ist zu sagen, nur weil ich eine Sache darf, heißt es ja nicht, dass sie gut für mich ist. Natürlich darfst du mit einem Fahrrad, mit voller Geschwindigkeit gegen eine Wand fahren. Es gibt kein Gesetz in Deutschland, das das verbietet. Ja? Aber ich weiß nicht, wie hilfreich das ist. Ja? Also nicht, weil es erlaubt ist, heißt das noch nicht, dass es nützlich ist. Ne? Und alles ist mir erlaubt, ich will mich aber von nichts beherrschen lassen. Also Paulus sagt, ich darf alles, aber ich, Paulus, sage von mir, und das will ich auch euch sagen, und das sage ich euch, ich will nicht, dass irgendwelche Sachen irgendwie Gewalt über mich kriegen. Ja? Ich zum Beispiel esse richtig gerne Eis. Ja? Also meine Familie macht dazwischen schon Witze drüber, irgendwie über solche Sachen. Ne? Und trotzdem darf es nicht zum Bestechungsinstrument werden. Also ich darf nicht käuflich sein. Alles ist mir erlaubt, aber nichts sollte mich beherrschen. Nichts sollte mich im Griff haben. So, und jetzt geht er weiter und führt das so ein bisschen aus. Und im nächsten Kapitel, übrigens Kapitel 7, da geht es die ganze Zeit um Heiraten und unverheiratet sein und warum, wenn man verheiratet ist, unbedingt Sex haben sollte und warum, wenn man nicht verheiratet ist, keinen Sex haben sollte und so weiter. Also wer wissen will, wo das in der Bibel steht, steht im nächsten Kapitel. Also so, also es geht, also jetzt fängt also so, er holt langsam Luft und will eigentlich über Ehe und Sex und was weiß ich und sowas reden. Ne? Aber dieses Luftholen ist Freiheit. Und dieses Luftholen mit dem, das, darum geht es mir heute. Der Vers 13. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott wird aber sowohl diesen als auch jene zunichte machen. Also wenn wir mal tot sind, dann werden die Würmer kommen und die werden uns alle auffressen und dann ist von unserem Bauch nichts mehr übrig. Ja? Also das, die Leiblehre des Neuen Testamentes sagt, unser Körper vergeht und er ist irgendwann mal weg und irgendwie sowas. Und wenn wir dann irgendwann mal auferstehen in der Ewigkeit mit Gott, dann kriegen wir einen neuen Körper und der wird total anders sein und da werde ich kein Mann mehr sein und da wird es auch keine Frau mehr geben und was weiß ich. Also wir werden total andere Wesen sein, aber einen Körper haben. Dieser Körper wird nur eben völlig anders sein. Gott wird aber sowohl diesen als auch jene zunichte machen. Der Leib aber ist nicht für die Prostitution, Hurerei, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Also, er sagt hier an dieser Stelle, wir müssen essen, wir brauchen Essen für unseren Leib und der Leib ist auch dafür da, um Essen aufzunehmen, also ne, für diese Interaktion mit unserer Umwelt an dieser Stelle. Der Leib kann aber eben auch was anderes, nämlich an dieser Stelle Sex. Ne? Der Leib aber ist nicht für die Hurerei, Prostitution, sondern für den Herrn und der Herr ist für den Leib. Also, Paulus sagt, hier springt hier in einem Satz, also in einem Vers an dieser Stelle, die Verszählung haben andere Leute sich später ausgedacht, aber kommt hin, dass man das in einen Vers packt. Paulus springt hier wie selbstverständlich vom Butterbrotessen zum Sex haben. Das ist für ihn so, das ist für ihn Halbsatz rübergehen. Ja? Und so ist ja auch die Realität. Also es gibt ja einschlägige Zahlen, die da irgendwie im Netz kursieren, wie häufig Männer an Sex denken. Ich glaube nicht, dass die stimmen, diese Zahlen. Wer will denn das wahrnehmen, was denn die richtigen Zahlen sind? Aber offensichtlich ist das ja so, dass dieses körperliche Ding irgendwie so total was mit uns zu tun hat. Also die Frage, wie warm es gerade ist und ob uns das Essen schmeckt oder nicht. Und wann hatten wir eigentlich das letzte Mal Sex? Und also oder hatten wir überhaupt schon mal oder irgendwie sowas? Ne? Also diese ganzen Fragen sind offensichtlich was uns irgendwie permanent, immer mal wieder, ständig, wiederkehrend beschäftigt. Und jetzt geht er weiter, Vers 14. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Also unser Leib gehört dem Herrn und er wird uns auferwecken. Erkläre noch gleich, also ich komme irgendwann zu dem Punkt, an dem es dann spannender und spannender wird. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Also ich bin ein ganzer Körper, aber von Christus aus betrachtet bin ich sowas wie ein kleiner Finger. Oder ich bin irgendwie sowas wie, also ich bin die Milz. So, das kann man sich in Deutschland gut merken. Na? Also ich bin die Milz, ne? Und ich bin Teil von Jesus und als Auferstandener in Christus hineingeborener Mensch bin ich eben ein Teil dieses einen Leibes. Ich gehöre zu Christus. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Also soll ich mich, der ich doch zu Christus gehöre, Teil an Christi Leib bin, sollte ich mich einlassen auf eine Prostituierte? An dieser Stelle ist das so wie in unserer Gesellschaft auch. Die meiste Prostitution ist von Männern eingekaufte Prostitution bei Frauen. Deswegen ist das hier das Beispiel, das verwendet wird. Ja, ich spare mir jetzt mal, was da zeitgeschichtlich zu der Zeit noch alles möglich war. Auf keinen Fall. Das macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Also ich gehöre Christus, der Heilige und Wahre, der Gott aller Götter. Und jetzt gehe ich also zu einer Frau, gebe ihr Geld und benutze sie wie ein Objekt, irgendwie sowas, ne? Also auf keinen Fall. Wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. So wie wir, wenn wir Christen werden, Teil von Christus werden, sagt Paulus hier, werden wir durch Sex Teil eines anderen Menschen. Wir verschmelzen. Also würde man das theologisch herleiten, also würde man das sozusagen theologisch behaupten, aus mehreren Bibelstellen zusammengeklaubt, dann würden mich hoffentlich alle bibeln und würden sagen, du spinnst doch. Ja? Aber Paulus bringt das exakt in einem Zusammenhang. Er schiebt das eben exakt in denselben Abschnitt rein. Er verzahnt das richtig eng miteinander, so dass es auch der Letzte von uns versteht. Und jetzt verstehen wir, warum dieses Beispiel so extrem gut geeignet ist, über Freiheit zu reden. Denn wenn wir es schaffen, über Freiheit von ehemaligen Sexualpartnern zu reden und echte Freiheit erleben, dann haben wir einen Grad von Freiheit erreicht, das schon richtig hoch ist. Deswegen nimmt er dieses Beispiel. Und deswegen nimmt er davor das Beispiel mit dem Essen, weil wir wissen, zumindest die Hälfte der Menschheit verliebt sich in das, was ihm gekocht wird. Es sind, glaube ich, ein bisschen mehr, 51, so und so viel Prozent. Ne? Also, es heißt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und jetzt sagt Paulus, wie geht denn das? Also, wenn ich Sex mit jemandem habe, dann werde ich mit ihm ein Fleisch, bin aber als Christ mit meinem Inneren verbunden mit dem Herrn. Ne? Also so, und Paulus sagt, das ist doch alles, das passt doch alles nicht. Flieht die Unzucht, sagt er deswegen. Raus. Unzucht, das Wort, das Griechische, was hier steht, heißt übrigens Porneia. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, also wer Porneia treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Also, was Paulus sagt, ist, ihr seid doch Christen geworden. Und alles, was ihr seid und was ihr denkt und was ihr tut und was ihr lebt, all das habt ihr Christus gegeben. Und jetzt nehmt ihr das, was ihr Christus gegeben habt, bringt es zu einer Prostituierten und verschmelzt es mit dieser Prostituierten. Und Paulus sagt, es geht überhaupt nicht. Aber der ganze Abschnitt fing damit an, dass Paulus gesagt hat, alles ist mir erlaubt. Also ehrlich, wenn ich so einen Absatz in die Bibel schreiben würde, hoffentlich schreibe ich keinen Teil der Bibel, wenn ich so einen Absatz da reinsetzen würde, dann würde ich ihn bestimmt nicht einleiten mit den Sätzen, alles ist mir erlaubt. Ich würde sagen, blöd Männer, hört mir zu. Nicht alles ist mir erlaubt. Aber das ist die Überschrift. Paulus sagt, jetzt sage ich es mal ganz modern, ja, wisst ihr eigentlich, dass ihr unfassbar viele Möglichkeiten habt? Da draußen gibt es Tausende von potenziellen Sexualpartnern. Da draußen gibt es Hunderte von Berufen. Tausende von Berufen, die man ergreifen kann. Ausbildungswege, man kann in Spitzbergen kann man einen Semester studieren. Ja? Und ich meine, ehrlich, das klingt jetzt so ein bisschen wie ein alter Sack, der einer jüngeren Frau was sagt. Ne? Aber man kann ja auch noch mal einen Schritt weitergehen und sagen, sie wird ja in 30 Jahren hier vorne stehen und wird sagen, ja, also ne, die Freiheiten, die dieser junge Mann da jetzt hat, der dann 20-jährig da sitzt oder so, ne? Also die habe ich damals nicht gehabt. Also wir leben ja in einer Zeit explodierender Möglichkeiten. Und das hört ja, die Explosion hört ja nicht auf. Ist ja nicht so, dass die jetzt erreicht ist, sondern das fängt ja gerade erst alles an, diese Zeit der explodierenden Möglichkeiten. Möglichkeiten ist doch ein anderes Wort für Freiheit. Was wir alles können und dürfen.
Ey Mann, du kannst eine Fremdsprache lernen. Das ist der Hammer. Du kannst der größte Schuldepp sein und kannst dir Mathe beibringen. Ja? Da gibt's Videos, das ist der Hammer. Das hängt jedem deiner Lehrer ab. Du kannst mit 63 hier sitzen, in Mathe immer nur 5 gehabt haben und du kannst Mathe auf Abiturniveau hochfahren, nur übers Internet. Es geht. Ich weiß, dass es für einige jetzt wie ein wandelnder Albtraum klingt. Ich will einfach nur beschreiben, die ganze Bandbreite an Möglichkeiten. Also wenn es eine Zeit der Möglichkeiten gab, der Freiheiten gab, dann ist das unsere Zeit. Das ist doch wie, als wenn Paulus unsere Zeit kommentiert. Alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt. Gestern haben wir bei Aldi, darf ich das sagen? Na, gestern haben wir bei Aldi Äpfel, glaube ich, wieder aus Neuseeland gekauft, oder? War das Neuseeland, ne? Das ist, also wirklich, das zerreißt mir das Herz, ja. Äpfel aus Neuseeland, ja. Das ist fürchterlich, ne? Ja, ich weiß. Ich bekenne mich schuldig. So, ne? Also so. So. Was für Möglichkeiten? Es gibt die ersten Startups, in die Leute Geld investieren, in die Leute Geld versenken, die anfangen darüber nachzudenken, wie man Helium-3 vom Mond auf die Erde schaffen kann. Ja? Also Neuseeland ist ja erst der Anfang. Ja? Wir fangen ja erst an. Okay. Jetzt kommt aber Vers 20. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Was ist Paulus' Antwort auf das Meer der Möglichkeiten? Und jetzt, ich ticke so, wie ich ticke. Ja? Ich ticke total grundsätzlich. Ich bin so ein Typ, der irgendwie in Lebensentwürfen denkt. Ja? Ich muss beantworten können, warum ich eine Sache tue, damit ich sie tue. Ich bin der Albtraum jedes Versicherungsvertreters, der mich anlächelt, weil mir das immer egal ist, ob mir der Mensch sympathisch ist. Ich möchte wissen, wie das funktioniert, was er mir hier verkauft. Ja, ich will dich nicht sympathisch finden. Ne, so. Also, so. Also, wie funktioniert das bei Paulus? Paulus sagt, verkauf dich an Gott. Und indem du dich an Gott verkaufst, wird ein Preis für dein Leben bezahlt, der dich aus allem anderen rauskauft. Fromm gesprochen, und jetzt muss das Wort mal verwendet werden, ich benutze das nicht so gerne, weil es schnell falsche Assoziationen hat, fromm gesprochen geht es darum, Buße zu tun. Buße tun heißt, ich wende mich ab von meinen bisherigen Lebensbezügen. Buße tun heißt, für einen Nils Godau zu sagen, ich wende mich davon ab, dass ich bei Godaus groß geworden bin. Es soll mir egal sein. Buße tun heißt für einen Nils Godau, ich nehme ihn als Beispiel, weil er mein Sohn ist an dieser Stelle, ne? Heißt für einen Nils Godau, Buße darüber zu tun, dass er Deutscher ist. Denn das soll sein Leben nicht mehr bestimmen, dass er Deutscher ist. Buße zu tun heißt für einen Nils Godau, sich davon abzuwenden, dass er ein Mann ist. Denn es soll nicht sein Leben bestimmen, dass er ein Mann ist. Christus lädt uns ein, unser gesamtes Leben ihm in die Hand zu geben. Und alleine von ihm uns prägen zu lassen. Manche Prägungen in unserem Leben sind sehr tief. Manche Prägestempel sind auf die Münze unseres Lebens sehr häufig niedergeprasselt. Manche Kerben sind sehr tief. Und dann kommt Christus und sagt, ich biete dir an, dich prägen zu lassen durch mich. Und das geschieht nicht einfach, indem ich zu Jesus gehe und sage, ach komm, ich möchte jetzt mal Christ sein, lass mich das mal probieren.
sondern die Bibel lädt uns nicht ein, Christ zu werden, sondern die Bibel lädt uns ein, zu sterben. Die Bibel lädt uns ein, unser Leben niederzulegen, unsere ganze Existenz niederzulegen, wer wir sind, was uns ausmacht, was uns umtreibt, all die Themen unseres Lebens, all das, was uns wichtig ist, und manche Dinge sind uns richtig wichtig, all das niederzulegen und zu sagen, Christus, ich will alleine, dass du wichtig bist. Und jetzt stehe ich hier, ich Idiot, ich kleiner Sven, und ich will jetzt von dir wissen, wie das geht. Nimm mich an die Hand. Weil bisher wusste ich nur, wie es geht, als Godau zu leben, als Mann zu leben, als Deutscher zu leben, als angestellter Pastor zu leben, als all die Sachen, die mich bisher so ein bisschen mitdefiniert haben und die mir Regeln an die Hand gegeben haben, wie verhält man sich in Hamburg in einem mittleren Bildungsbürgertum, was ungefähr denkt man so über das Leben und so weiter und so fort. Man hat ja ganz, ganz viele Regeln, was alles so halbwegs richtig ist. Und jetzt kommt Christus und lädt mich ein und sagt, ich nehme das ganze Paket. Und das Spannende ist, dass Jesus kommt und sagt, ich nehme aber auch wirklich nur das ganze Paket. Er nimmt nicht nur einen Teil, also es ist schon so, dass er einen Teil nimmt, einfach um mit uns mal in den Beginn einer Beziehung einzutreten. Aber das heißt nicht Christsein. Christsein heißt Buße tun, umkehren. Manche von uns haben schlimme Dinge getan und denen fällt es manchmal leichter umzukehren. Manche von uns haben überhaupt nichts Schlimmes getan und müssen trotzdem umkehren. Wir kommen zu Jesus und wir sagen, schneid mich von meinen bisherigen Wurzeln ab und pflanz mich ein in dein Reich. Man kann Christsein verstehen. Und deswegen habe ich diesen Text genommen. Man kann Christsein verstehen als, ich lebe im Land der unbegrenzten Möglichkeiten und jetzt werde ich Christ und jetzt sind ganz viele Sachen verboten, was jetzt alles nicht mehr geht. Ja? Und es gibt so viele Sachen, die nicht mehr gehen. So kann man das begreifen. Paulus würde lachend unterm Tisch liegen, wenn das die Definition wäre, die man ihm erklärt hätte. Paulus würde sagen, nein, nein, alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt. Nicht alles tut dir gut. Also so schlau bist du hoffentlich, das zu verstehen. Nicht alles tut dir gut. Und es soll dich nicht beherrschen. Also gehst du mit den Dingen um, dass du die Dinge tust, aber ein freier Mensch bist in und unter Gott? Bist du ein freier Mensch? Oder tun die Dinge was mit dir? Oder tut dein Verhalten was mit dir? Bist du geknechtet von deinem Verhalten oder ist dein Verhalten dir untertan? Und Paulus kommt und redet über Freiheit und Freiheit und Freiheit. Und wie heißt seine Freiheit? Seine Freiheit heißt, du sollst nur von einem einzigen abhängig sein und das ist der wahre und lebendige Gott. Und weil du von ihm allein abhängig bist, bist du auf einmal frei von dem, was Menschen über dich denken. Das, was die Gesellschaft von dir erwartet. Das, was all die guten Ratgeber um dich herum von dir erwarten. Was denn sein muss. Aber diese Freiheit gewinnst du nur, die gewinnst du nur ausschließlich, nicht indem irgendwer mit dir an irgendeiner Stelle betet, sondern die gewinnst du nur, indem du Buße tust. Und Buße tun heißt, sich abwenden von seinen bisherigen Lebensbezügen und zuzuwenden zum lebendigen Gott. Das geht bis in die tiefsten Tiefen meiner Existenz. Denn es gibt Dinge, die will ich unbedingt.
Und dann kommt Gott und sagt, willst du die Dinge unbedingt oder willst du mich? Es gibt Sachen, die will ich noch erleben. Und dann kommt Gott und sagt, willst du Dinge noch erleben oder willst du mich? Es gibt Sachen, die sind mir wichtig. Willst du wichtige Dinge oder willst du mich? Wenn wir über Freiheit reden, dann reden wir über ein extrem zentrales Thema von Christen. Freiheit ist tief empfundene Abhängigkeit von Gott. Nicht mehr mein Blick in den Spiegel definiert, wer ich bin. Oder der Leute, die da neben mir in meinen Spiegel gucken. Sondern es definiert, wer ich bin, was Gott in mir sieht. Wen Gott in mir sieht. Und das hat dann ganz viel damit zu tun, dass Lügen niedergerissen werden. Dass Aussagen, die über meinem Leben wie selbstverständlich hängen, dass Gott kommt und sagt, können wir das mal sortieren? Können wir mal durch die Bibliothek deiner Lebenssätze durchgehen? Und erfahrungsgemäß bleibt von diesen Sätzen nicht 10% übrig. Weil Gott dich in der Regel wirklich anders sieht als dein Umfeld. Unfassbare Freiheit. Habt ihr es noch im Kopf? Es hat damit angefangen. Alles ist dir erlaubt. Und das ist ja das Wahnsinnige, ne? Also es wäre doch so viel einfacher, wenn wir wie im Mittelalter leben würden, ja? 20 Vorschriften, die wir miteinander einhalten. Wenn du sie nicht einhältst, schlage ich dich tot. Ne? Dann ist unser Miteinander geregelt. Aber so läuft es nicht. Da kommt dieser Mann aus der Antike, der Paulus, und das klingt ja wie 21. Jahrhundert, kommt er daher, da ist ja auch die Wurzel für unsere Gesellschaft, kommt er her und sagt, alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt. Und jetzt guckt er uns an und fragt, was wirst du mit deiner Freiheit tun? Wirst du sie missbrauchen? Wirst du sie verschwenden? Wirst du sie verdaddeln? Wirst du einfach dein Leben an dir vorüberziehen lassen? Oder ist deine Verzweiflung über dich inzwischen so groß, dass du das Angebot Gottes annimmst und sagst, alles für Jesus. Präg mich. Präg mich. Ich bete mir das. Herr, für